Danke, Jesus. Ja, wir fangen an mit einer ganz wichtigen Frage. Und das ist eigentlich eine total blöde Frage, aber bei uns muss man sich ja stellen, hier in unseren Breitengraden. Ne? Ist Heilung Gottes Wille? Ja, eben. Die meisten sind ja schon hier, weil sie daran glauben. Ne? Aber vielleicht sagst du dem Menschen, ich bin mir nicht ganz sicher oder ich bin einer der Kritiker, ich weiß nicht, wo du herkommst. Und wenn du das alles schon kennst, dann lass es noch mal über dich ergehen. Lass deinen Glauben gefestigt werden. Ja? Und dann hast du ein paar Argumente, wenn du mit Glaubenskritikern, mit Heilungskritikern sprichst. Ich übrigens war auch einer von denen. Vor vielen Jahren war ich gegen diese Heilungsprediger. Ach, diese Pfingstprediger, die Heilung versprechen und den ganzen Mist. Und ich habe dann meine eigene Theologie gehabt und musste irgendwann mal mir selbst eingestehen, dass meine Theologie gar nicht so theologisch war. Die war ganz schöner Mist. Ja. Wo ich einfach die überwältigende Beweislast gesehen habe für eine Heilung. Für Heilung für jeden Menschen zu jeder Zeit. Und ich weiß, ihr müsst auch heute Abend nicht alle mit mir mitgehen, werdet ihr wahrscheinlich nicht. Aber lasst es euch einmal auf der Zunge zergehen und vielleicht hat der Daniel ja gar nicht Unrecht und die Bibel schon gar nicht. Amen. So, ist Heilung Gottes Wille? Ist Heilung Gottes Wille? Jetzt kann man das, ja, man kann das verschieden beantworten, aus verschiedenen Bibelstellen. Ich habe einen anderen Zugang heute Abend und zwar aus Hebräer 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3. Da heißt es, hier ist die Rede von Jesus, dieser Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, und der Ausdruck seines Wesens. Nochmal, Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Das heißt, was Jesus tat, was er verkörperte, war das, was der Vater auch tun würde. Seine Worte waren die Worte, die Gott der Vater auch sprechen würde. Ja, die Taten, die Jesus tat, waren genau die Taten, die Gott der Vater auch tun würde. Er war die vollkommene Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und er war der Ausdruck des Wesens Gottes. Amen. So, wenn du Jesus in die Augen geschaut hast damals, hast du Gott in die Augen geschaut. Er war Gott im Fleisch, ja, inkarniert. Er war Gott im Fleisch. Und als Jesus zu Philippus spricht, sagt er, hey, Philippus, die ganzen Jahre hast du mich gesehen. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Vater und ich, wir sind eins. Was ich sagen möchte ist, das, was Jesus getan hat auf Erden, war der vollkommene Wille Gottes. Bis dahin alle okay. Können wir mitgehen. Amen. Also, Jesus kam, um den Willen Gottes zu offenbaren. So, und jetzt haben wir Bibelstellen, die ganz klar und deutlich sagen, dass Jesus Christus alle heilte. Amen. Ein Amen habe ich. Jesus Christus heilte alle. Jesus Christus heilte alle. Okay. Ja, gib mir noch ein bisschen Zeit. Es kommt gleich. So. Ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, die das Wort alle tatsächlich verwenden. Okay? Das Wort alle. Matthäus 8, Vers 16 steht da nicht dran. Matthäus 8, 16, die zentrale Stelle für heute Abend, unter anderem. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. So, Moment. Wenn Jesus die Verkörperung Gottes ist, wenn Jesus der perfekte Ausdruck des Willens Gottes ist und er heilt alle, dann heißt das, dass Gott alle heilen will, der Vater. Amen. Ja, ganz klar. Also es ist Gottes Wille, alle zu heilen. Es gibt eine ganze Menge Bibelstellen. Ich lese mal ein paar vor. Matthäus 12, Vers 15. Und es folgte ihm eine große Menge nach. Eine große Menge folgte ihm nach. Und er heilte sie alle. Nochmal. Jesus hat den vollkommenen Willen Gottes verkörpert. Weil Jesus alle heilte, heißt es, Gott der Vater wollte, dass alle Menschen geheilt werden. Okay? Amen. Matthäus 14, Vers 36. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund, ganz gesund. Alle, die zu Jesus kamen und seinen Saum berührten, wurden ganz gesund. Alle. Das heißt, Gott will, dass alle Menschen geheilt werden. Er sagt nicht, Moment mal, der junge Mann hat zu wenig gefastet, der junge Mann hat zu wenig gebetet, den mag ich nicht, der ist zu übergewichtig. Und nein, Er hat alle geheilt. Und damit ein für alle Mal klargestellt, dass Gott, der Vater, auch alle heilen möchte. Es ist so einfach. Gott will dich heilen. So einfach. Und weißt du was? Er will dich mehr heilen, als du es dir wünschst. Er will von sich aus, dass du geheilt wirst. So einfach. Noch mehrere Bibelstellen. Markus 6, Vers 56. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Lukas 6, Vers 19. Denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Heilte alle. Jesus heilte alle. Halleluja. Gibt es noch mehr Bibelstellen, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte? Aber eine, jetzt weitere Bibelstellen. Und zwei Bibelstellen, die das Wort alle nicht gebrauchen, aber trotzdem implizieren, dass alle gemeint sind. Okay? Bei Bibelstellen. Einfach mal so berieseln lassen. Lasst euren Geist gefüllt werden mit diesen Bibelstellen. Okay? Ich habe euch einige Bibelstellen genannt, wo Jesus alle heilte. Und dann kommen jetzt ein paar Bibelstellen, wo das Wort alle nicht gebraucht wird, aber trotzdem alle geheilt werden. Okay? Zum Beispiel Matthäus 4, Vers 24. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Wen heilte er? Natürlich alle. Er heilte sie. Okay. Matthäus 9, 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Ist das nicht krass? Ja, da steht nicht alle, aber ist doch klar. Er hat jede Krankheit geheilt, jedes Gebrechen im Volk. Halleluja. Matthäus 14, 14. Und nur als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Ja, klar. Er heilte ihre Kranken. Die erkrankt waren, hat er geheilt. Alle. Okay. Was ich sagen möchte ist, es ist ausdrücklich Gottes Wille, alle Menschen zu heilen. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass damals alle Menschen heiliger waren als heute. Das waren genauso Sünder wie wir. Ja? Und die meisten Leute im Neuen Testament, die zu Jesus kamen für Heilung, die kannten die nicht mal persönlich, die waren nicht bekehrt, die waren nicht Gemeindemitglieder. Das waren einfach Leute, die wussten, Jesus ist ein Heiler, gehen wir hin, lassen wir uns heilen. Und die wurden geheilt. Auf welcher Grundlage, bitteschön? Warum heilt Jesus alle Menschen? Warum macht er das? Kommen wir gleich drauf. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille, dass alle geheilt werden. Amen. Matthäus 15, 30. Und es kamen große Volksmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen. Und er heilte sie. Ja, wen? Alle Kranken. Matthäus 21, 14. Wir können weiterlesen, immer mehr Bibelstellen finden, wo es heißt, dass Jesus sie heilte. Ja, und gemeint sind, er heilte sie alle. Markus 13, denn er heilte viele. Matthäus 21, 14, und er heilte sie. Lukas 4, 40, und heilte sie. Und andere Stellen. Okay, jetzt sagen Bibelleser, Bibelkenner, Moment mal Daniel, es gibt auch Bibelstellen, wo es heißt, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Du hast recht. Die gibt es wirklich. Ja. Markus 6, ganz klar, Markus 6, wo es heißt, dass nicht alle geheilt wurden. Ich lese mal vor. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in Minden, in seiner Vaterstadt. Nee, es war ein Evangelist, sorry, ein Evangelist war das. Nee, sorry, ein Evangelist. Evangelisten werden, sind ja nicht geachtet, aber ist okay, nebenbei. Ist okay, das ist entspannen, alles gut. Ich meine nicht dich, ich meine die anderen. Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Jetzt kommt's. Und er konnte dort kein Wunder tun, Jesus, außer, dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Ah. Die Bibelstelle sagt ganz klar und ganz deutlich, dass es Jesu Wille war, alle zu heilen. Aber er konnte es nicht. Warum? Die wollten ihn nicht. Die waren ungläubig. Und ihr sagt, Mensch, er hat es versucht. Er hat Leuten noch die Hände aufgelegt. Einige wurden geheilt, aber die anderen wollten nicht. Das ändert nichts an dem Willen Gottes. Gott will, dass alle Menschen geheilt werden. So. Und wenn du die Heilung nicht annimmst, sagt Gott, tut mir leid, ich will das mehr als du. Warum wirst du nicht geheilt? Ha. Gott will Heilung. Dann Matthäus 13, Vers 58. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Das Gleiche. Ja? Jesus tat nicht viele Wunder, weil sie nicht geglaubt haben. Sie wollten Jesus nicht. Sie wollten Jesus nicht. Sie wollten diesen Jesus aus Nazareth mit seinem Heilungskram nicht. Amen. Genauso wie heute manche Leute sagen, nein, ich glaube nicht an diese Heilungsprediger, ich will nichts von denen wissen. Und damit hast du Heilung schon blockiert. Dann kann nichts mehr fließen. Amen. Also Jesus wollte immer heilen, Gott will immer heilen, nicht immer sind alle geheilt worden, weil sie nicht wollten. So einfach ist das. Amen. So, und jetzt sehen wir Petrus. Petrus in der Rückschau, Retrospektive, er guckt zurück und sagt, hey, Moment mal, Apostelgeschichte 10, 38, ja, wie Gott Jesus von Nazareth mit Kraft und Heiligen Geist gesalbt hat und wie er umherging und alle heilte. Gutes tat und alle heilte. Petrus sagt, er hat sie alle geheilt. Moment mal, Petrus, was ist denn bitteschön mit Markus 13 und Matthäus 6? Ja, auch Markus 6. Mit den Bibelstellen. Petrus war dabei gewesen. Petrus war im Heilungsdienst mit Jesus. Und er hat selbst gesehen, dass manche Menschen nicht geheilt wurden. Und trotzdem sagt er, Jesus hat alle geheilt. Warum? Weil die anderen nicht wollten. Hallo, so einfach. Die anderen wollten nicht. Sobald du Heilung willst, Jesus will Heilung noch mehr als du. Hallo, glaubst du das? Ja. Er ist die perfekte Verkörperung, die Inkarnation Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Was er getan hat, war Ausdruck des Willens Gottes. Und er hat ein für alle Mal gesagt, ich will, dass alle Menschen geheilt werden. Gott will das, Leute. Halleluja. Und deine Erfahrung und die Erfahrung aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Kontext, wird daran nichts ändern. Ja. Auch die Oma Erna, die gestorben ist, obwohl du gebetet hast, wird nichts daran ändern, dass Gott Oma Erna heilen wollte. Gott will jeden Menschen heilen. Jeden. Ausnahmslos. Amen. Und komm mir bitte nicht mit der Theologie, ja, Gott ist souveränes Handeln. Ne? Morgens weckt Gott auf, oh, schlechter Tag. Oh, oh, den, ja, den, ja, den nicht. Der stirbt, der überlebt. So ist Gott nicht. Gott ist auch nicht schizophren. Heute ja, morgen nein. Gott ist immer derselbe. Halleluja. Ja. Jetzt nicht falsch verstehen. Gott ist derselbe. Er verändert sich nicht in seinem Charakter. Er hat sich sehr wohl verändert. Ha. Als Jesus auf die Erde kam, wurde Gott Fleisch. Als er gekreuzigt wurde, hat er plötzlich Male gehabt in seinen Händen und in seinen Füßen. Hat sich Gott verändert? Ja, ja, schon. Jesus ist im Himmel. Mit Nagelmalen. Aber sein Charakter, seine Einstellung ist immer die gleiche. Er verändert sich in seinem Wesen niemals. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er hat den Willen Gottes offenbart in Jesus. Halleluja. Und daran wird deine Erfahrung nichts ändern. Dann kommen wir daher mit unserem ostwestfälischen westfälischen Denken, ne? Und unserem Erfahrungsradius. Wir haben gebetet, so, Leute, du musst mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, die Welt bereisen, die Kirchengeschichte besuchen und mal lesen und erleben und sehen, was Gott alles getan hat und was möglich ist. Aber weil du so ein kleines, so einen kleinen Kontext hast nur und meinst jetzt, ja, ich hab für einen Parkplatz gebetet und ich habe am Sonntagmorgen den Parkplatz nicht bekommen, es muss Gott nicht geben. Aber so denken viele, ne? Ja, das ist jetzt witzig wie ein Parkplatz, aber genauso machen wir es mit Heilung. Ja, ich habe für den gebetet, aber es ist nicht passiert. Ja, es gibt Gott nicht. Oder aber, oh, Gottes souveräner Wille. Er will, dass durch Krankheit mein Charakter gebessert wird. Hast du schon mal deinem Kind, wenn du ein Kind hast, einen Sohn, eine Tochter, gedacht, hey, ich will, dass dein Charakter gebessert wird, hier hast du ein bisschen Krebs. Krebs! Das willst du niemals machen. Du hast dein Kind viel zu sehr lieb, oder? Und weißt du, was die Bibel sagt? Gott ist ein besserer Vater, als wir es hier sein werden. Halleluja. Der wird dich doch nicht krank machen. Er ist auch nicht, Jehova macht mich krank. Ja? Er ist Jehova Rapha. Jahwe Rapha ist der Herr, der mich heilt. Nicht der Gott, der mich krank macht. Halleluja. Ja? Er hat auch keine Schattenseiten. Hallo. Vergesst mal den Luther. Die Schattenseite Gottes, so ein Quatsch. Gott hat keine Schattenseiten. Hallo. Ist nur Licht, ist nur rein, ist nur gut, ist nur positiv, ist nur Liebe. Und wie erdreisten wir uns zu behaupten, dass Gott Krankheit möchte und ich muss dieses Leiden tragen, weil. Du erhebst dich über Gott, du überhebst dich über sein Wort und über den Ausdruck seines Willens. Hallo? Und anstatt klein beizugeben und sagen, Gott, es tut mir leid, ich verzweifle, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Das wäre die richtige Position. Und Gott verdammt uns nicht. Er liebt uns. Amen. Wenn du doch glauben könntest, dass Gott dich heilen will. Und du musst nicht erst wachen und beten und 40 Tage fasten. Nein, ganz wichtig, 41 Tage ist wichtig. Einen Tag mehr als Jesus, ganz klar. Dem habe ich es gezeigt, ne? So, und jetzt habe ich Gott in der Ecke. Gott, du musst mich heilen. Ich habe jetzt 41 Tage gebetet. Was für ein krankes Denken ist das denn, bitte schön? Er hat sie alle geheilt. Die Dicken und die Dünnen, die Schönen und die weniger Schönen. Die Schönen und das Biest. Hat er alle geheilt. Er hat sie alle geheilt. Die Guten, die Schlechten. Die Reichen, die Armen, die Moralischen, die Unmoralischen. Er hat sie alle geheilt. Alle. Und damit ein für alle Mal gezeigt, das ist der offenbarte Wille Gottes, alle Menschen zu heilen. Und wie erdreisten wir uns, Gott zu unterstellen, dass er nicht alle heilen möchte. Und dann packen wir diesen theologischen Zauberstab aus dem Hut, so, Gottes Souveränität, bäm, der wird nicht geheilt. So ein Quatsch. Gott will alle Menschen heilen. Amen. So, jetzt einmal Theologie für ganz einfache Menschen. Nicht für dich, deine Nachbarn, in der nächsten Reihe hinter dir. Du nicht. Jedes Kind, das mit offenen Augen die Bibel liest, versteht das. Das ist so einfach, das schreit schon. Ja? Als Gott Adam und Eva schuf, schuf er sie gesund, oder? Ach so, Gott will gesunde Menschen. Ja, genau, er will gesunde Menschen, oder? Hätte ja auch dem Adam so einen Krebs geben können, Krebstumor, boah, so ein dickes Ding. Ja, manchmal platzen die im Gottesdienst. Wenn man betet, ja. Manchmal darfst du Sachen sehen, die du gar nicht sehen willst. Was ich sagen möchte ist, Gott schuf Adam und Eva in vollkommener Gesundheit, oder? Dann ist es doch Gottes Wille, dass wir gesund sind, oder nicht? Wenn Gott kranke Menschen gewollt hätte, hätte er sich ein paar kranke Menschen machen können. Hat er nicht. Er hat gesunde Menschen gemacht. So einfach. Natürlich wissen wir, die Sünde kam dazwischen, klar. Und dann sind wir in Sünde gefallen als Menschheit durch Adam und Eva. Und dann kam als Folge kam Krankheit und Tod, das wissen wir alles. Aber schau dir mal die ganze Bibel an. Überall hat Gott Heilung eingebaut. Sogar unter dem alten Bund gab es schon Heilung. Bis hin zu Jesus. Und nach Jesus auch immer wieder Heilung. So, jetzt nochmal für die ganz Einfachen. Gott schafft gesunde Menschen. Dann kommt die ganze Geschichte, in der wir uns jetzt befinden. 2024. Und dann sagt er am Ende der Zeit, Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Da muss man doch blind sein. Gott schafft gesunde Menschen und er sagt, am Ende werden sie wieder gesund sein. Es ist Gottes Wille. Und dazwischen haben wir Sünde, Probleme, Krankheit, aber wir haben Heilung. So, ideal wäre, wir würden niemals krank werden. Wir wären immer gesund. Aber sollten wir krank werden, haben wir einen Bund mit Gott, dass wir geheilt werden. So einfach ist das. Halleluja. Gott will dich heilen. Ich weiß, einige wissen das schon hier, aber noch nicht hier. Deswegen musst du zu deiner Seele sprechen und ihr klar machen, dass Gott Heilung will. Und du musst nicht erst sagen, oh Gott, ist es dein Wille? Die dummen Gebete. Dumme Gebete, haben wir alle schon mal gebetet, denke ich mal. Mach mich willig oder Herr, wenn es dein Wille ist. Lies doch erst mal nach, was dein Wille ist und dann betest du nach seinem Willen. Herr, wenn es dein Wille ist. Und manche Menschen glauben mir, dass Jesus, als er im Garten Gethsemane war, nicht wusste, was er tun soll. Also, Herr Gott, ich bin so verzweifelt, habe keine Ahnung, was ich tun soll. Dein Wille geschehe. So ein Quatsch. Er wusste ganz genau, ich werde am Kreuz sterben. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde sterben, Leute. Ja. Er hat es ihnen gesagt, er wusste es. Und als er in Gethsemane auf den Knien war und gerungen hat, dann sagte er nicht mein Wille, sondern dein Wille, den ich kenne, der soll geschehen. Das war keine verzweifelte Frage, um Himmels Willen, ich weiß nicht, was dein Wille ist. Gott, lass deinen Willen geschehen. Nur was wird, das wird, okay. Nein. Er wusste genau, Gott, dein Wille ist, dass ich ans Kreuz gehe. Es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber Gott, ich entscheide mich, lass deinen Willen geschehen. Das ist die Bedeutung, Amen. Deswegen dürfen wir nicht beten und so fromm tun. Ja, ist doch in der Bibel, dein Wille geschehe. Ja, ist in der Bibel, aber wisse den Willen Gottes zuerst und dann bete. Gott will dich heilen, Halleluja. Ach, wenn ich bei dir in die Seele rein könnte. Wenn ich bei dir in die Seele rein könnte und diesen Unglauben, raus. Aber ich kann nicht, ich kann nur reden. Ja? Das musst du selber, du musst die Tür aufmachen und die Botschaft reinlassen. Am liebsten würde ich meinen, glaub's doch. Ich hab's doch gesehen. Leute, wir haben Wunder gesehen. Gott tut Wunder. Problem ist nur, wir erfahren es nicht. In unserem Kontext, in unserer Erfahrung. Und plötzlich werden wir alle zu großartigen Theologen. Wow, ne? Und wir wissen, was Gott will und Gott nicht will. Und was Gott tut und nicht tut. Und wie souverän Gott ist. So ein Quatsch. Lies die Bibel. Ja? Leg sie aus. Und dann passt dein Leben der Bibel an. Nicht andersrum. Und das tut mir weh, Leute. Ich habe das selbst erlebt mit einem Menschen, der mir sehr nahe stand. Wohlgemerkt. Wo wir zu ihm gefahren sind und ihm Heilungsgebet angeboten haben. Und er wollte nicht. Er war auch ein Gläubiger. Sogar im Dienst. Aber er wollte nicht. Weißt du wieso? Das würde ja bedeuten, dass er nicht geglaubt hat bisher. Das würde ja bedeuten, dass das Problem bei ihm liegt und nicht bei Gott. Nein, nein, nein. Diese Krankheit ist das Leiden für Jesus. So ein Quatsch. Das ist mein Kreuz. Nein, das ist nicht ein Kreuz. Das ist Dummheit. Und du stirbst wegen deiner Dummheit. Man kommt vorbei, man will für die Person beten, aber die Person ist zu stolz, sich zu demütigen und zu sagen, hey Gott, wenn du willst, wenn das dein Wille ist und ich glaube, dass dein Wille ist, dann lass es jetzt geschehen. Halleluja. Aber lieber bleiben wir seelisch ausgewogen. Ne? Ist alles gut. Ich bin ja so geistlich und wenn ich krank bin, kann das nicht an meinem Unglauben liegen, weil ich ja so geistlich bin. Und weil ich alles weiß und weil ich die Theologie verstehe und weil ich Gottes Gedanken ja kenne und die erklären muss, dem Einfachgläubigen, der an Heilung glaubt, die erklären muss, dass Gott nicht immer heilen will. In dieser theologischen, arroganten Überheblichkeit, die Menschen umbringt und ins Grab bringt. Glaub wie ein Kind, wie ein Sohn oder wie eine Tochter, die zu Papa läuft. Papa, darf ich ein Eis, egal was? Ja, du darfst. Halleluja. Ja, so einfach. Das haben wir auf den Philippinen damals erlebt. Und, ach, ich bin so gerne auf den Philippinen. Leute kommen einfach, die holen sich die Wunder einfach so ab. Die wissen, da vorne ist ein Prediger und der ist mit Jesus und da gibt es Heilung. Die kommen hin, holen sich die Heilung ab und sind geheilt. Da redet keiner groß drum. Ne? Die musst du nicht erst überzeugen. Die wissen, ach ja, heilt, natürlich. Ne? Die ist da vorne zu holen, holen wir ab für dich. Wo ein Kind plötzlich einen Arm bewegen kann, wo plötzlich ein älterer Herr, glaube ich, war das, wie der Farben sehen kann. Solche Sachen. Das ist wunderbar. Weil Menschen einfach glauben. Die haben keine Ahnung von der Theologie, keine Ahnung von dem Wort Souveränität. Nicht mal das. Was ist das? Aber Jesus heilt. Natürlich heilt Jesus. So Gott. Und hier sind wir in Ostwestfalen verkopft, ne? Verbohrt, gehen zum lachenden Keller. Ne? Ernste Leute hier. Ne? Jesus. Ne? Ob Jesus mich heilen will, weiß ich nicht. Der ostpreußische Geist ist ja unterwegs. Halleluja. Ein spannender Abend heute. Halleluja. Aber es regt mich auf, dass Menschen so arrogant sind und Gott unterstellen, dass sein Charakter nicht rein ist. Und Gott unterstellen, dass er Kinder krank macht. Shame on you. Wie pervers denkst du denn, dass Gott kleine Kinder krank macht? So ein perverses Denken, so einem perversen Gott möchte ich nicht dienen. Ja, fürs größere Gut, nein, so ein Quatsch. Gott leidet mit dem Kind, er will, dass das Kind gesund wird. Bäm, fertig. Das ist das Herz Gottes. Und hör auf mit deinem verkopften Denken und Rechtfertigen. Alles Mist, ausmisten. Einfach im Glauben zu Jesus, danke für Heilung, yes, und annehmen und fertig. Halleluja. So, Jesus heilte alle Menschen, alle. Alle. Die Guten, die Schlechten, er halte sie alle. Jetzt will ich euch ein bisschen mitnehmen in die theologische Welt. Nicht zu weit, nicht zu tief. Ich will mitnehmen in das Thema Erlösung. Das Heilswerk. Wir haben heute Karfreitag. Das ist der zentrale Tag, wo, wo Gott Business gemacht hat, wo alle Sünden bezahlt wurden, wo das Heil geschaffen wurde, wo Rettung bezahlt wurde am Karfreitag. So, und darum geht es heute. Wir werden zuerst einen Blick werfen auf die Errettung. Die ist auch Teil der Erlösung, okay? Errettung. Dann werden wir verstehen, dass Heilung genauso ist wie Errettung. Kommen wir gleich zu, okay? Errettung, ewiges Leben, Vergebung. Hallo? Amen. Okay, also, Bibelstelle. 1. Timotheus 2,4. Da heißt es, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ja oder nein? Ja. Okay, Gottes ausdrücklicher Wille, schwarz auf weiß, ist, dass alle Menschen gerettet werden, ewiges Leben bekommen, Sündenvergebung haben, nicht in die Hölle kommen, ewiges Leben haben im Reich Gottes. Das ist Gottes Wille, nicht wahr? Ja, Amen. Es ist Gottes Wille. Jetzt frage ich dich, werden alle Menschen gerettet? Ja, Moment einmal. Es ist aber Gottes Wille, alle Menschen zu retten, oder? Ja, okay. Die Tatsache, dass nicht alle gerettet werden, ändert nichts an Gottes Willen, dass er alle Menschen retten will. Alle 8 Milliarden plus will Gott retten. Auch die vorher gelebt haben, die noch leben werden in der Zukunft. Er möchte alle Menschen erretten. Sein ausdrücklicher Wille. Aber sein Wille geschieht nun mal nicht automatisch. Hallo. Das ist der Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen gibt es Karfreitag. Deswegen ging Jesus ans Kreuz. Hat für alle Menschen aller Zeiten alle Sünden bezahlt. Und ihnen ewiges Leben erkauft. Halleluja. Deswegen kann ich durch die Welt reisen und allen Menschen sagen, Gott liebt dich, er hat für deine Sünden schon bezahlt. Das kann ich jedem sagen. Warum? Steht hier geschrieben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn du ein Teil von alle bist, will Gott, dass du errettet wirst. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Das glauben wir, oder? Ja, ist doch einfach, klar. Natürlich. So, aber Gottes Wille passiert nicht automatisch. Wir haben auf eine ganz verdrehte Art von Gottes Willen zu denken. Gottes Wille passiert nicht automatisch. Amen. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Aha. Das heißt, du musst auch noch mitmachen. Du musst eine Rolle mitspielen. Gott sagt, ich habe in Jesus Christus alles bezahlt, alle Sünden, aber du musst mich annehmen, Jesus. Und wenn du Jesus nicht annimmst, wirst du trotz und angesichts der großen Herrlichkeit Gottes, des großen Heilswerkes Gottes, zu Karfreitag, wirst du trotzdem in die Hölle gehen. Das ewige Feuer, die Gehenna. Obwohl Gott alles bezahlt hat. Also, sein ausdrücklicher Wille ist hier, alle sollen gerettet werden. Die Realität ist hier, nur wenige werden gerettet. Der Weg ist schmal, die Pforte ist eng. Nur wenige. Ändert die Tatsache, was am Gottes Willen? Nein. Es ist immer noch sein Wille, dass alle Menschen ewiges Leben haben. Deswegen können wir evangelisieren und allen sagen, Gott will dich retten. Ja, weil er das bezahlt hat. Okay, Johannes 3, Vers 16, bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzig geborenen Sohn hergab, damit alle, hallo, alle oder jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, Moment mal. Gott schickt Jesus, seinen Sohn, er stirbt für alle und jeder kann gerettet werden, der glaubt. So einfach ist es. Da haben wir kein Problem. Oder? Das glauben wir alle. Und wenn wir in die Kirche kommen und da sind 500 Leute in der Kirche und 50 davon sind nicht gläubig. Okay? Jetzt kommt unser Evangelist und er predigt und von den 50 bekehren sich 30. Der Rest ist schon gläubig, 50 sind ungläubig, 30 bekehren sich, okay? Und dann sind 20 nicht bekehrt, oder? Was machen wir mit denen? Ja, Moment. Aber ist das nicht ein Problem? Moment mal, die haben sich nicht bekehrt. Muss wohl nicht Gottes Wille gewesen sein. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat Gott nicht für alle bezahlt. Calvinismus, doppelte Vorherbestimmung. Er hat nur für die Auserwählten bezahlt. Und. Dann fangen wir an, das machen wir noch, hoffe ich nicht. Weil wir wissen, der Prediger hat gepredigt, 50 Ungläubige waren da, 30 haben ja gesagt, 20 nein, ihr Problem, oder? Ja, klar. Aber jetzt wende das Gleiche mal an auf Krankheit. Oh, da ist die Hölle los. Da sind 50 Kranke im Gottesdienst. Und der Prediger predigt. 30 werden geheilt, Halleluja. Und 20 nicht. Der Prediger, wie kann er das nur wagen, allen Heilung anzubieten, aber 20 sind nicht geheilt worden. Die müssen in die Seelsorge. Was machen wir mit denen? Die haben jetzt ein Trauma. So ein Mist. Ja, aber merkt ihr, da machen wir Unterschiede. Ja? Bei der Bekehrung, ganz klar, ihr Problem, die wollten nicht. Ah, das sagt Jesus doch auch. Er konnte nicht viele Wunder tun, weil sie nicht wollten. Hallo? Bei Errettung haben wir kein Problem zu sagen, die haben nicht gewollt. Bei Heilung drehen wir den Prediger einen Strick draus. Ja, die Botschaft stimmt gar nicht. Die 30 wollte Gott heilen, die 20 wollte er nicht heilen. Wie bekloppt muss man sein, um das zu glauben? Was für ein pervertiertes Bild von Gott muss man da haben? Deine Realität verändert nicht Gottes Willen. Deine verkorkste Theologie verändert nicht Gottes Willen. Er will immer noch alle Menschen heilen. Alle Menschen retten. Halleluja. Amen. Aber warum sind sie so verkrampft? Ah, jetzt sind die nicht geheilt worden. Ne? Und am besten predigen wir gar nicht mehr von Heilung. Warum nicht? Ja, was machen wir mit den 20? Die 20, die nicht geheilt werden. Also erstens freue ich mich über die 30, die geheilt wurden. Und die anderen 20, ich weiß nicht, warum die nicht geheilt werden. Ich weiß es nicht. Okay? Gibt es mehrere Gründe, die zutreffen können? Glaube ist einer. Aber Tatsache ist, wir müssen die Heilung predigen, weil Gott Heilung möchte. Wenn Gott nicht Errettung, wenn Gott nicht alle erretten wollen würde, würde ich heute hier meinen Job quittieren. Fertig. Ich bin Evangelist. Und wenn das nicht stimmt, dass Gott alle Menschen retten will, mache ich heute Schluss. Bye bye. Gehe zurück in meinen Beruf. Bin Kaufmann. Das kriegt auch mal irgendwo eine Firma. Macht dickes Geld. Ja. Nein, mache ich nicht. Weil ich weiß, dass Gottes Wille ist, alle Menschen zu retten und sein Wille ist, alle Menschen zu heilen. Halleluja. Okay. Könnt ihr noch? Halleluja. Amen. So, und jetzt machen wir einen Blick, jetzt werfen wir einen Blick auf Heilung. Halleluja. Wir haben eben über Errettung gesprochen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Alle, ja, klar. So, und jetzt Heilung. Jetzt, wie konnte Jesus sich erdreisten und einfach alle Menschen heilen? Die waren nicht mal Mitglied in der Gemeinde, er hat sie trotzdem geheilt. Die waren nicht mal artig. Ja? Die hatten ihre Haare nicht mal gekämmt. Das Hemd war raus, er hat sie trotzdem geheilt. Warum? Er hat sie alle geheilt. Auf welcher Grundlage, bitteschön? Jesus, was fällt dir ein, alle Menschen zu heilen? Wieso? Wie geht das denn? Und ich gebe dir die Antwort, wieso? Weil Heilung, jetzt kommt's, genauso wie Errettung Teil der Erlösung ist. Nochmal, Heilung ist Teil der Erlösung und daher für alle Menschen, die über 8 Milliarden verfügbar. Heute. Und für dich auch. Halleluja. Es ist dein ausdrücklicher Wille zu heilen. So, Matthäus 8, 16 nochmal. Als es aber Abend geworden war, vielleicht bevor ich das lese, Matthäus 8, 16 ist mir sehr ans Herz gewachsen, auch auf 8, 17, die beiden Verse. Wisst ihr warum? Weil das der Tropfen war, der mein theologisches Fass zum Überlaufen brachte. Habe ich gekämpft mit dem Thema. Ah, oh, Gott will alle heilen, so ein Quatsch. Jahrelang gerungen, geforscht und plötzlich, hey, Moment mal, ich muss da wohl meine Meinung ändern. Die Bibel sieht anders aus. Und den letzten Stoß gab mir dann Matthäus 8, Vers 16 und 17. Da war das Fass voll. Da war es maßvoll. Da wusste ich, ich kann nicht. Ich gebe auf, Gott. Ich kapituliere. Ich weiß, Heilung ist dein Wille. Und dann haben wir angefangen, für Heilung zu beten. Und heute sind mittlerweile Tausende geheilt worden. Jesus heilt immer noch. Aber es braucht jemanden, der das Wort verkündigt und sagt, hey, Jesus will dich heilen. Amen. So, wir kommen zurück zu Markus 8, 16. 8, 16, okay. Als aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Jetzt wollen wir gemeinsam einmal gucken, was hier passiert ist. Erstens, er heilte alle und es waren Kranke. Es waren körperlich Kranke, okay? Jesus heilte in Kapernaum alle körperlich Kranken. Können wir uns darauf einigen? Okay, Jesus Christus heilte in Kapernaum alle körperlich Kranken, alle. Es waren alle gesund. Es waren keine Scheinheiligen, keine Scheinheilungen, keine Fake-Heilungen. Es waren echte Heilungen, es waren alle geheilt. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du nicht mehr an die Inspiration der Heiligen Schrift. Okay, so. Das ist die Grundlage. So, jetzt frage ich mich, Matthäus, wie erklärst du das, bitteschön? Jesus heilte alle? Auf welcher Grundlage, bitteschön, konnte Jesus alle heilen? Matthäus, lass mich bitte verstehen, wie siehst du das, Matthäus? Dr. Matthäus, nein, Zöllner Matthäus. Finanzbeamte. Wie verstehst du das, dass Jesus alle geheilt hat? Du warst doch dabei gewesen. Wie verstehst du das? Und dann sagt Matthäus Folgendes, als hätte er meine Frage gehört. Dann sagt er, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Oh, Moment. Also wir haben festgestellt, er heilt alle und es waren wirklich kranke Menschen. Und Matthäus schaut auf diese Situation in Kapernaum und erklärt uns heute in der Bibel, warum er alle geheilt hat. Er sagt, was da passiert ist, war eine Erfüllung einer Prophetie, die vor 800 Jahren von Jesaja ausgesprochen wurde. Okay. Also nochmal. Matthäus erklärt die Tatsache, dass Jesus alle geheilt hatte, damit, dass es eine Prophetie war und die Prophetie sich jetzt in Kapernaum erfüllt. Nach 800 Jahren, Matthäus sagt, genau da, in Kapernaum ist es geschehen. Da hat es angefangen. Die Prophetie ist erfüllt. Halleluja. Das ist ja alles schön gut. Aber das Spannende ist ja, Matthäus hätte sich ja irgendeine Bibelstelle nehmen können, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Irgendeine Bibelstelle, wo es um Heilung geht und sagt, hey, komm, toll, Jesus heilt, alles gut. Nein. Matthäus, geführt vom Heiligen Geist, beruft sich ganz besonders, ganz bewusst auf Jesaja 53. Das zentrale Erlösungskapitel, das fängt schon an in Jesaja 52, Vers 14, glaube ich, fängt schon an, aber es geht ein bisschen Jesaja 53 durch. Er beruft sich ganz konkret auf dieses eine Kapitel, Jesaja 53. Und Matthäus sagt, was hier passiert ist, weil Jesaja 53, deswegen. Wisst ihr, in der Bibel gab es so viele Bücher. Er hätte sich alle möglichen Propheten aussuchen können. Alle möglichen Bibelstellen. Aber er sagt, nee. Ich nehme Jesaja 53 vom Heiligen Geist inspiriert. Wieso? Weil Jesaja 53, da geht es um den leidenden Gottesknechten. Und da sind sich alle Ausleger einig. Sowohl die Pro-Heilung sind, als auch die Kritiker der Heilungsbewegung. Die sind sich einig, Jesaja 53 spricht natürlich von Israel, aber auch dann von Jesus in Zukunft. Da sind sie alle einig. In Jesaja 53 geht es um Jesus und dass Jesus die Welt erlösen würde. Das zweifelt keiner an, okay? Das heißt, Jesaja sah vor seinen geistlichen Augen Karfreitag. Er sah, wie Jesus geschlagen wurde. Er sah, wie sie ans Kreuz genagelt haben. Und er beschreibt das in seiner Prophetie. Und dann sagt Matthäus, noch wohlgemerkt, kommen wir gleich zu, vor der Kreuzigung, sagt er, hey, es hat angefangen, Kapernaum, es geht los. Jesajas Prophetie hat sich jetzt erfüllt. Es fängt jetzt an, sagt Matthäus. Amen. So, das Spannende ist, Matthäus packt Heilung in das Kapitel hinein, wo es um Erlösung geht. Es geht um Erlösung. Nochmal, könnt ihr mir folgen? Wir haben ein Kapitel in der Bibel, ein bisschen mehr als ein Kapitel. Diese eine Bibelstelle, die zentral ist für die Errettung der ganzen Menschheit, wo es um Jesus geht. Und Matthäus sagt, die Heilung, die hier passiert, beruft sich auf diese Bibelstelle, nämlich den Moment der Erlösung. Er sagt, Menschen werden jetzt geheilt, weil Karfreitag. Das sagt Matthäus hier. Hört ihr mich? Moment mal, du bist heute errettet. Warum? Weil Karfreitag. Hast du ewiges Leben, oder? Ja. Er hat alle Sünden bezahlt, Karfreitag, ewiges Leben geschenkt. Ja, du bist errettet, weil Karfreitag. Und Matthäus sagt, du wirst geheilt, weil Karfreitag. Wow. Ja, kommen wir gleich zu. Ja, Moment. Ja. Er sagt, weil Karfreitag. Er hätte sagen können, weil ein Bibel. Nee, er sagt, hey, Leute, Heilung ist Teil der Erlösung. Und daher, genauso wie Errettung, verfügbar für alle. Du kannst heute errettet werden, du kannst heute geheilt werden. Ist alles da. Ist da. Bedien dich. Buffet. Ewiges Leben, Gerechtigkeit, himmlische Schätze, Heilung, Befreiung. Alles da. Bedien dich. Halleluja. Und als ich diese Bibelstellen gelesen hatte vor vielen Jahren, konnte ich nicht mehr. Ich musste kapitulieren. Gott, das ist wahr. Heilung ist tatsächlich Teil der Erlösung. Ist nicht nur Nebenprodukt. Wir predigen Evangelium nebenbei, werden Menschen geheilt. Nein, schau dir Jesus an. Heilung war immer essentieller Teil seiner Botschaft, seines Dienstes. Er hat gepredigt und geheilt, gelehrt und geheilt, gelehrt und geheilt, immer wieder. Amen. Heilung ist Teil der Erlösung. So, wenn du das verstanden hast, dann kannst du allen Menschen Heilung predigen. Und das tue ich. Ich habe irgendwann mal aufgehört mit dem frommen Verklemmtsein. Habe angefangen, nicht nur Rettung, auch Heilung zu predigen. Und damals, als es anfing, das war irgendwo einmal in Kenia, einige kennen die Geschichte, wo es aufgebrochen ist, der hat das prophezeit gehabt, dann kam eine Bestätigung, das war übernatürlich, auch wirklich, da musste sogar ein Ex-Mennonit sagen, Mensch, das muss Gott gewesen sein. Wo ich dann sagte, okay, Gott, das bist du. Ja, und dann habe ich damals schon kapituliert und habe angefangen, auch für Heilung zu beten. Plötzlich, Menschen werden geheilt. Ich glaube, ich war mehr überrascht als die Menschen. Funktioniert ja. Ja, weißt du wieso? Weißt du wieso? Hör mal zu, weißt du wieso? Weil das eben nicht ich bin, der heilt. Natürlich durch mich, aber weil Jesus heilt. Selbst wenn ich ungläubig bin, ja, aber du glauben hast, wirst du geheilt. Ich vielleicht nicht.
Aha.
Weil ich, meine Predigt heute Abend ist nur dazu da, um dich zu verbinden mit Jesus. Und das macht ihr unter euch aus, damit Jesus. Das ist eure Sache. Heilung ist da, bedien dich. Ich sag nur hier, ich bringe die guten Nachrichten. Ich mache Werbung. Das Angebot. Und die Interaktion müsst ihr mit Jesus machen. Amen. Okay, also, Matthäus sagt, Jesaja 53 ist körperliche Heilung. Und Jesaja 53 ist Teil des Erlösungskapitels. Also für alle zugänglich. Ich weiß nicht, wie ich es noch erklären soll. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Okay? Matthäus greift ganz bewusst auf das Erlösungskapitel. Er zeigt auf Karfreitag in Jesaja und sagt, was hier geschieht, war damals prophezeit worden durch Jesaja. Und es fängt hier an. Es ist Teil der Erlösung. Halleluja. Rettung und Heilung sind Teil der Erlösung. Wow. Amen. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema, lieber Bruder hier vorne. Ne? Dass sie unsere Krankheiten auf sich nahmen, die ganzen Sachen. Ich habe euch was vorbereitet. Ist ein bisschen kitschig für einen oder anderen, aber es wird helfen, nur, dass wir das begreifen. Ich habe hier unten ein paar Sachen hingelegt. Ja, schon mal aufheben, wenn ihr möchtet. Genau, da vorne sind so kleine Kästen, Umschläge, genau. Nehmt ihr bitte mal. So, und zwar geht es darum, dass Jesus unsere Krankheiten auf sich nahm. So, wir haben hier ein großes Problem. Und zwar haben wir hier im Neuen Testament, Matthäus 8, haben wir in Griechisch ein Zitat, wahrscheinlich aus der Septuaginta, wem es nicht sagt, ist egal. Aber Jesus sprach Aramäisch und Jesaja schrieb Hebräisch. Wir haben hier ein kleines Problem, merkt ihr das? So. Jetzt will ich euch nicht in die ganzen Tiefen der Theologie mit hineinnehmen und euch die ganzen die Bedeutungsspektren aufzeigen und die Überlappungen. Das habe ich zu Hause gemacht, okay? Ich mache heute Abend hier kein Rezept, ich will euch einen Kuchen servieren, okay? So, fertig. Ist schon fertig, schon gebacken, alles durch. Ja? Was ich sagen möchte ist, was Matthäus in Matthäus 8, 17 schreibt und was der Jesaja in Jesaja 53, 4 schreibt, zusammengefasst, theologisch fundiert ausgearbeitet, bedeutet Folgendes. Jetzt kommt's. Ja, was hat Jesus getan? Er hat unsere Krankheiten, unsere Leiden, unsere Angst, unser Unglück, unseren Kummer, unsere seelischen und körperlichen Schwächen und die Zerbrechlichkeit des Körpers auf sich genommen, um es wegzutragen. Oh, nochmal. Jesus, und ich merke das in der Übersetzung bei euch, manche Übersetzungen haben Krankheit vorne stehen, manche hinten, weil es so viele Bedeutungen gibt, weil das Spektrum so breit ist. Ja? Die Bibel wurde nicht falsch übersetzt, keine Angst. Die haben sich nur für ein anderes Wort entschieden, verschiedene Übersetzungen. Aber das Schöne ist, wir haben einen Surplus, wir haben einen Überfluss an Bedeutung, okay? Alles abgedeckt, alles wasserdicht. So, nochmal, Jesus nahm auf sich Krankheiten, deine Krankheit nahm er auf sich. Er nahm auf sich Leiden, er nahm auf sich Angst, Unglück, alles in diesen Worten mit drinnen. Kummer, seelische und körperliche Schwächen hat Jesus auf sich genommen und die Zerbrechlichkeit des Körpers hat er auf sich genommen. Okay? So, und jetzt der zentrale Punkt. Diese ganzen schlechten Sachen habe ich vorhin aufgeschrieben. Angst, Leiden, Kummer, Zerbrechlichkeit, Unglück, Krankheit, Schmerzen, Schwächen. Jetzt kommt es, es ist spannend. Mir geht es da um dieses Verb. Was ist geschehen? Was hat er gemacht? Er hat die Sachen aufgehoben. So, ich hebe mal irgendwas auf. Er hat die Schmerzen, die lagen so rum, ne? Hier so, zack. Ne? Jesus kommt und hebt die Schmerzen auf. Ne? Mal hier in den Rucksack rein. So, Jesus, hier, Schmerzen hat er aufgehoben. Die hast du nicht mehr, die sind weg. Okay? Also er hat aufgehoben, dann er hat ergriffen. Werf mir das mal zu. Werf mal zu. Meins. Jesus hat die Krankheiten ergriffen. Er hat die aufgehoben, er hat sie ergriffen. Dann hat er sie weggenommen. Ja, steht da. Er hat sie weggenommen. Er hat sie dir weggenommen. Meine. Das, ja, ich versuche jetzt zu erklären, was da für Worte verwendet werden. Könnt ihr mir folgen? Das sind aggressive Worte. Ja? Er hat sie aufgehoben, ergriffen. Er hat sie weggenommen. Er nahm sie weg. Er hat sie sich angeeignet. Meins. Gibst du das wohl her? Meins. Er hat sie sich angeeignet. Das ist das Wort hier. Ja. Deine Krankheiten, deine Schwächen angeeignet. Und das Spannende ist jetzt, das auch nochmal bitte her. Her. Hergeben. Schwächen hergeben. Leiden hergeben. Los. Meins. So. Er hat sie Angst her. Und dann heißt es hier, er hat sie sich angeeignet, um sie nie wieder herzugeben. Das ist der Punkt. Er will sie nicht mehr loslassen. Er hat sie nicht mal eben aufgehoben, wieder liegen lassen. Er hat sie weggenommen, um sie zu behalten. Hört ihr das? Das ist der Gedanke hier im Hebräischen, im Griechischen. Er hat sie weggenommen, um sie alle zu behalten. Halleluja. Und er gibt sie nicht wieder her. Er hat den Besitz ergriffen. Er gibt sie nie wieder her. Seine Krankheiten jetzt. Das sind jetzt seine Leiden. Das ist jetzt sein Kummer. Das ist jetzt seine Angst. Das ist jetzt sein Leiden. Seine Schmerzen. Und da gibt es sie nicht wieder. Die gehören jetzt ihm. Kannst nicht mehr machen. Ist vorbei. Seins. Er hat sie weggenommen. Er hat sie sich angeeignet. Er hat sie sich zu eigen gemacht. Er hat sie entrissen. Halleluja. Merkst du jetzt, wie stark Gott Heilung möchte? Das geht von ihm aus. Ja? Und er geht hin und er nimmt die Sachen weg. Das ist meins. Lass das. Das ist meins. Ich trage das für dich. Ich mache das schon. Amen. Und hat er sie getragen. Die Schmerzen, körperliche, mentale, und auch die Krankheit hat er getragen. Das heißt, er trug unsere Schmerzen, wie im Rucksack. Er trug unsere Schmerzen, unsere Last der Schmerzen. Und das heißt sogar, er schleppte sich ab mit den Schmerzen. Da war eine Last. Er hat die weggetragen. Er nahm sie auf sich, unsere Schmerzen, um sie wegzutragen. So, er hat sie weggenommen. Weggenommen. Hey, das ist meins. Ne? Das ist alles meins. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Ne? Und ist weg. Und ist weg damit. Und hat sie weggetragen. Hat sie ins Kreuz getragen. Ja, hier, zack. Da sind sie jetzt. Das ist Karfreitag. Das ist, was Jesus getan hat. Und weißt du was? Er hat dich nicht mal um Erlaubnis gefragt. Dem war es völlig egal, was du für eine theologische Position vertrittst. War ihm völlig wurscht. Er hat es einfach gemacht. Warum? Weil er Gott ist, weil er dich liebt, weil er wollte. Und er hat die Krankheiten auf sich genommen. Er hat sie weggetragen. Das Spannende ist, das Wort für Tragen im Griechischen, hier für das Tragen der Krankheiten, ist das gleiche Wort, das genutzt wird, als Jesus das Kreuz trug. Ja, das Kreuz trug. So rum, ne? Laut Jesus-Film. Ja? So, er hat das gleiche Wort, wie genutzt. Er hat die Krankheiten weggetragen und er hat das Kreuz getragen. Das gleiche Wort. Deswegen verstehen wir, Jesaja sah Karfreitag. Als Jesaja Jesus sah in seiner Vision, in seiner Prophetie, in der geistlichen Welt, sah er Jesus zu Karfreitag, wie er die Krankheiten alle eingesammelt hat, mitgenommen hat und aufs Kreuz getragen hat. Und er sagt, ich gebe sie nicht wieder her. Ich gebe sie, das sind meine Krankheiten. Das sind nicht mehr deine, das sind meine Krankheiten. Das ist schon geschehen, Leute. So, und jetzt eine Gegenfrage. Als du wiedergeboren wurdest, als du errettet wurdest, war doch alles schon geschehen, oder? Du wurdest hineingeboren in die Realität, dass es mal einen Menschen gab, der Sohn Gottes war, der Gott war. Einen Menschen gab, Jesus Christus, der auch Gott war, der für dich gestorben ist. Da bist du hineingeboren. Daran konntest du nichts mehr ändern. Das konntest du dir nicht aussuchen. Aber du konntest dich entscheiden, ihm zu glauben. Das gleiche hier. Jesus hat alle Krankheiten bereits weggetragen, sich angeeignet, die entrissen, alles bei ihm. Er hat sie mitgenommen ans Kreuz, sie sind weg. So, was bleibt es zu glauben? Du musst glauben. Jetzt kommen wir zu den Feingeistigen unter uns. Moment mal, Daniel, Moment mal. Ah, Matthäus 8, Vers 16, 17 beschreibt auch die Zeit vor dem Kreuz, oder? Da war Jesus doch gar nicht gestorben. Da hat er doch gar nicht gelitten gehabt, oder? Da war das noch gar nicht so weit. Stimmt. Und das Spannende ist, Matthäus, als er diese Bibelstelle aufschreibt und beschreibt, was da geschehen ist in Kapernaum, er zitiert nur Jesaja 53, Vers 4 und nicht mehr. Er zitiert nur den ersten Teil. Er sagt Jesaja 53, 4. Stopp, mehr nicht. Weil das, was steht da geschrieben? Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Mehr steht da nicht. Okay. Er spricht noch nicht von Bezahlung. Er sagt nur, er hat sie auf sich genommen. Wie so ein Magnet angezogen. Was Matthäus hier sagt, was in Kapernaum anfing, war die Tatsache, dass Jesus wie so ein Magnet, wie so ein Staubsauger angefangen hat, Krankheiten an sich zu reißen. Überall, wo er hinging, hat er ihn mitgenommen, bis er sie schließlich und endlich ans Kreuz gebracht hatte. Das ist der Gedanke. Amen. Das heißt, Matthäus weiß sehr wohl, was er macht. Und er beschreibt ganz bewusst, nimmt die Stelle nur aus Jesaja 53, Vers 4. Petrus im Gegenteil, Petrus, der später davon spricht, sagt, hey, nach dem Kreuz, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da war es schon bezahlt. Amen. Amen. Das heißt, Jesus ist dieser Magnet geworden, dieser Krankheitsmagnet, Leidensmagnet, Kummermagnet, Angstmagnet, ja? Zerbrechlichkeitsmagnet. Überall, wo Jesus damals schon auftauchte, zog er all das an und hat es auf sich gepackt, bis er am Ende seines Lebens am Kreuz starb. Da hat er für die Krankheiten bezahlt. Amen. Petrus sagt im Nachhinein, hey, das ist geschehen. Er schaut zurück. Ja. Der eine schaut zum Kreuz hin und sagt, hey, er hat die Krankheiten auf sich genommen, er wird sie noch hintragen. Und Petrus schaut zurück und sagt, hey, ist es schon geschehen, ist schon bezahlt worden. Zentral ist und bleibt das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum des Universums, noch mehr. Das Kreuz ist das Zentrum des ganzen Seins. Ontologie, Lehre vom Sein. Das Kreuz ist das Zentrum des Seins. Es gibt nichts Größeres, nichts Zentraleres als das Kreuz, an dem Jesus hing. Deswegen sagte Jesus, wenn ich erhoben werde ans Kreuz, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Nicht nur die 8 Milliarden, die heute leben, die Leute, die vorher gelebt haben, die später leben werden. Es wird keinen einzigen Menschen geben, der von der Realität meines Sterbens am Kreuz nicht irgendwie beeinflusst wird. Ich werde ihn ziehen, sagt Jesus. Er zieht nicht nur deine Sünden, er zieht deine Krankheiten alle auf sich. Wie so ein gewaltiger Strudel, wie so ein Sog. Am Kreuz. Er zieht alles an. Amen. Wer es nachlesen möchte, Johannes 12, 31, 33 bis 33. Das alles ist geschehen. Er hat die Krankheiten auf sich genommen, an sich gerissen, hat sie weggetragen ans Kreuz, hat dafür bezahlt. So. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Genauso wie du dich bekehrt hast, kannst du geheilt werden. So einfach ist es. Bei der Bekehrung hast du nichts dafür getan. Bei der Heilung kannst du auch nichts dafür tun, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Du musst nur glauben. Glauben, dass es schon geschehen ist. Glauben, dass er die Krankheiten schon auf sich genommen hat, sie weggetragen hat und bezahlt hat. Wenn du das glaubst, wirst du geheilt. Easy. Und wenn Gott Heilung zur Verfügung stellt, dann ist sie für jeden verfügbar. Amen. Halleluja. Jesaja sah Karfreitag. Er sah, wie Jesus geschlagen wurde, gegeißelt wurde. Wie mit der Geißel Fleischfetzen vom Körper gerissen wurden. Wie er Blut überströmt, da sitzt, da liegt, zusammenbricht. Das sah Jesaja und sagt, hey, da sind unsere Krankheiten. Da werden die dafür bezahlt. Er hat gesehen, wie man ihm die Dornenkrone aufsetzte. Er sagte, hey, er setzt unsere Dornenkrone auf. Da wurde er auf den Kopf geschlagen. Dann sagte er, Jesaja, das haben wir verdient. Und durch seine Wunden sind wir jetzt geheilt. Man hat mir die Hände durchbohrt, ihr kennt die Geschichte, die Hände oder die Gelenke hier durchbohrt. Die Fersen, wahrscheinlich nicht die Füße übrigens, die Fersen, anderes Thema. Er wurde durchbohrt, zerstochen, geschlagen und er hat bezahlt. Und wie können wir so frech sein und so dreist sein, zu behaupten, Gott hat nicht alles gegeben, um uns zu heilen. Das war es ihm wert gewesen, seinen einzigen Sohn auspeitschen zu lassen, verbluten zu sehen, ans Kreuz nageln zu lassen, wie ein Verbrecher, nackt übrigens. Splitternackt, nicht nur ein bisschen nackt, splitternackt ans Kreuz genagelt. Der Archetyp von Mensch, Jesus, am Kreuz. Der Mensch aller Menschen, der perfekte Gottessohn, der Messias am Kreuz. Er leidet für dich und für mich. Und jetzt kommen wir daher und haben irgendwie so ein theologisches Konstrukt behaupten, ja, Gott will doch gar nicht alle heilen. So ein Quatsch. Du bringst Schande auf das Opfer Jesu. Du verkleinerst das Opfer Jesu. Du beschämst Jesus. Schäm dich. Und alle, die versuchen, Heilung irgendwie klein zu reden und zu behaupten, Gott will nicht heilen, lest ihr die Bibel nicht? Habt ihr nicht gesehen, wie er gelitten hat vor euren geistlichen Augen? Paulus sagt, ich habe euch den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Habt ihr nicht gesehen, wie er sein Blut verliert mit jedem Tropfen seines Blutes, die Sünden bezahlt, wie er geschlagen wird? Jesaja beschreibt das vortrefflich, Jesaja 52, 14. Und das kann kein Film nachstellen. Auch die Passion nicht von Mel Gibson, Babykram. Und die da waren, die sind zusammengezuckt manchmal im Film. Oh, schrecklich, weggeguckt, geweint. Ja, das war doch nichts. Das war nichts. Guckt ihr mal an, was Jesaja sagt. Jesaja 52, 14, übrigens auch Teil dieses Erlösungskapitels. Fängt in Jesaja 52 schon an. Er sagt, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Die waren entsetzt. Moment mal, die wussten wohl um Kreuzigungen, die wussten wohl um Geißelungen. Aber als sie Jesus sahen, das war eine andere Nummer. Die waren entsetzt. Was? Die waren entsetzt. Denn in der Tat, jetzt kommt's, er war völlig entstellt. Er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Das heißt, er wurde so zerfetzt, so zerschlagen, dass man gar nicht mehr sehen konnte, ist das ein Mensch oder nicht? Bis zur Unkenntlichkeit. Ich spreche nicht davon, dass man Jesus nicht mehr erkennen konnte. Okay? Wenn man das Gesicht zerschlagen hätte, klar, kann man nicht mehr erkennen. Nein, aber man konnte dann nicht mehr sehen, ist das ein Mensch oder nicht? Das war ein Haufen, ein Klumpen Blut und Fleisch und Knochen. Mehr war das nicht. Und Mel Gibson ist da, mit seiner Passion ist da noch nichts. Jesaja sagt, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Du musstest zwei, dreimal hingucken und sagen, ist das ein Mensch? Ein Tier? Irgendwas anderes? Er war so zerschlagen, dass man ihn nicht mehr als Mensch erkennen konnte. Und jetzt kommst du daher in deiner ach so großen Weisheit und behauptest, ja, Gott will nicht alle heilen. Hätte Gott denn seinen Sohn so zerschlagen lassen? Niemals. Er hat einen Preis gezahlt, weil er uns geliebt hat. Amen. Ich sage dir, Gott will dich heilen. Halleluja. Petrus sagt, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jetzt mache ich gleich Schluss. Dann können wir gleich beten. Das Tolle ist am christlichen Glauben, an Karfreitag, an Jesus. Es ist Realität. Der christliche Glaube ist nicht nur eine Philosophie. Wir glauben an einen Jesus, der am Kreuz gestorben ist und das ist unsere Philosophie, das haben wir uns ausgedacht, eine tolle Geschichte. Nein, er ist real gestorben, höchstwahrscheinlich am 7. April 30 nach Christus. Man kann das nachrechnen. Ja, es gibt auch andere Daten, aber ich gehe mit dem 7. April 30 nach Christus. Er ist morgens um 9 Uhr ans Kreuz genagelt worden, um 15 Uhr ist er gestorben. Ganz real vor Jerusalem, auf einem Hügel, den man Golgatha nennt. In Zeit und Raum. Wir folgen keiner Philosophie, keinen ausgeklügelten Ideen. Wir folgen einem historischen Jesus, der gestorben ist und zu Ostern auferstanden ist. Dem folgen wir. Und dieser historische Jesus, der ganz real gelebt hat, hat für die Sünden und für die Krankheiten aller Menschen bezahlt. Und heute kannst du Vergebung haben und kannst gesund werden. Ach, könnte ich doch in deine Seele reinkriechen. Ich würde jeden Unglauben verkloppen, rausschmeißen und würde das Glaubenslicht anschalten. Ich kann es nicht. Ich kann nur predigen. Und jetzt musst du dich verbinden mit Gott und im Glauben das empfangen, was schon da ist. Denk dran, er hat gesagt, ich habe das alles schon mitgenommen. Es mir angeeignet. Ich gebe es nicht mehr zurück, sagt Jesus. Die Krankheit, die Schmerzen, der Kummer, das Leiden, die Schwächen liegen alle auf ihm. Amen. Das wollen wir erleben heute Abend. Dass Jesus, der Auferstandene, der reale Jesus, der heute Abend hier zuhört übrigens, ganz gespannt, ja, freut sich, die Engel sind hier, der Herr ist hier, Teil einer himmlischen Familie. Oh, Halleluja. Und er möchte dich heilen. Ganz einfach. Und versuch jetzt nicht irgendwie mal irgendwelche komischen Ideen jetzt irgendwie zusammenzubasteln. Nee, einfach alles vergessen. Da ist Jesus. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Er ist für dich geschlagen worden. Und dann sagst du einfach Ja zur Heilung, auch zur Rettung, wenn du noch Errettung brauchst. Und dann empfängst du einfach und bekommst du es einfach. Wie ein Geschenk. In Afrika machen wir es oft so, dass dann auf symbolisch, dann sage ich, ich rufe gleich Heilung, fließe. Und dann schreit ihr, wir empfangen oder ich empfange. Und Dann sage ich, dann könnt ihr das mit der Hand zumachen. Mach das so. Dann machen die das so. Zack, und dann nehmen die Heilung an. Und wisst ihr was, die werden geheilt. Als Glaubensakt. Ja, ich nehme die Heilung. Meine. Und die ist da. Gott will dich heilen. Hörst du das? Amen. Darfst du die Augen kurz schließen? Ich möchte mit dir beten. Mit dir. Und gleich bete ich für dich. Halleluja. So, du bist heute Abend hier. Ich kenne dich vielleicht nicht, auch wenn ich dich kenne. Du hast Sünde in deinem Leben. Du hast Dreck am Stecken. Und du brauchst Vergebung. Vielleicht bist du sogar in der Gemeinde. Ne? Tust fromm, bist aber nicht fromm. Soll es ja geben. Auch unter uns. Und Gott will dir vergeben. Und Gott sieht, wie dein Herz wirklich aussieht. Und er liebt dich so sehr. Und er hat Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, hingegeben, damit du und ich die Vergebung bekommen, ewiges Leben haben können. Und für jeden Menschen auf diesem Planeten, auch hier auf der alten Halde 4 in Minden, ist Vergebung jetzt verfügbar. Auch Heilung, da kommen wir gleich zu. Und Gott will dir gerade jetzt deine Sünden alle vergeben. Heute ist Karfreitag, Leute. Es gibt keinen besseren Tag. Du kannst heute Sündenvergebung empfangen. Jesus Christus hat deine Sünden schon bezahlt und er hat alles wieder gut gemacht. Als Kind habe ich dieses kleine Gebet gebetet, als ich ein kleines Kind war. Hat meine Mutter mich gelehrt. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade, Christi Blut, macht den ganzen Schaden gut. Das ist das Evangelium, genau da. Heute Abend kannst du wie ein Kind die Vergebung annehmen und Jesus macht allen Schaden gut. Ich möchte mit dir beten. Wenn du sagst, ich brauche Sündenvergebung, wir schließen mal die Augen. Wenn du sagst, ich brauche Sündenvergebung, dann heb mal die Hand, ich möchte mit dir beten. Danke, 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 danke schön. Wunderbar, preis den Herrn. Wir beten jetzt gemeinsam, ich bete mit euch, bitte betet mir nach. Kirabos Sante, danke Jesus. Halleluja. Und ich möchte euch alle auffordern, betet mir nach, bitte. Helft denen, die es nötig haben, die wirklich von Herzen beten wollen. Sagt bitte, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du meine Sünden bezahlt hast. Danke, dass du dein wertvolles Blut vergossen hast für meine Sünden. Ich wende mich ab von der Sünde. Und ich wende mich ganz hin zu dir, Jesus. Ich gebe mein Leben ganz dir hin. Ich bekenne, du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Du bist mein Gott. Und ich nehme das Geschenk der Vergebung jetzt an. Danke, Jesus. Und daher weiß ich, meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe ewiges Leben. Ich bin frei. In Jesu Namen. Amen. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat bezahlt und deine Sünden sind dir vergeben. Und Gott wird dich nie wieder an die Sünden erinnern, die bis heute geschehen sind. Die sind weg. Vergeben. Wie ist das möglich? Durch das Blut Jesu Christi. Er hat den ganzen Preis bezahlt. Deine Liebe, Christi Blut, macht den ganzen Schaden gut. Danke, Jesus. Er hat dir vergeben. Du bist gerecht. In Gottes Augen bist du, als hättest du nie gesündigt. Vollkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du zum ersten Mal ein solches Gebet gebetet hast, dann bleib nachher nochmal zurück oder sprich mit jemandem, der ein Christ ist. Aber die meisten, glaube ich, sind hier Gläubige. Wenn du jemanden kennst, der zum ersten Mal das Gebet gebetet hat, sprich mit ihm. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du Heilung brauchst oder Befreiung brauchst oder irgendwas anderes brauchst von Gott, kannst du gleich kommen, ich werde dich gleich rufen. Aber wir wollen jetzt die Gegenwart Gottes erleben, wir wollen die Heilungskraft Gottes erleben. Danke, Jesus. Und schau nicht um dich herum, wenn Leute irgendwie manifestieren, wenn was passiert, ist völlig egal. Schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens Und er ist dein Heiler. Heute Abend heilt er dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus.